Deutschlandfunk, Medias Res, das Medienmagazin.
Mit Stefan Fries.
Es ist Sommer, es ist heiß.
Es ist heiß.
Es ist heiß.
Es ist heiß, sogar extrem heiß in Deutschland.
Ja, es ist heiß und es wird noch heißer.
Es ist heiß.
Es ist heiß.
Es ist heiß. Klar, das haben Sie auch schon gemerkt, ich weiß.
Alle reden übers Wetter, wir nicht. Wir schauen stattdessen in die USA, hier in Medias Res. Dort hat eine Journalistin Präsident Donald Trump vorgeworfen, ihr in den 90er Jahren sexuelle Gewalt angetan zu haben. Erstmal kein großes Thema in den Medien, wir fragen warum. In Afghanistan haben die radikal-islamischen Taliban damit gedroht, Medien anzugreifen, weil ihnen nicht gefällt, was die senden. Und dann lassen wir uns noch erklären, was eigentlich diese Mainstream-Medien sind, von denen immer die Rede ist. Wir müssen mal wieder über Donald Trump reden, wegen einer Sache, über die relativ wenig berichtet wurde und nicht sonderlich prominent. Die Journalistin E. Jean Carroll hat Trump vorgeworfen, sie vergewaltigt zu haben. Das sind nicht ihre Worte, aber das so interpretieren das andere. Der Fall liegt 23 Jahre zurück und ist am Freitag öffentlich geworden. Nicht nur wir hier in Deutschland haben anfangs wenig darüber gehört, auch die Amerikaner nicht, worüber sich auch NBC-Moderator Chuck Todd gewundert hat.
It feels as if it's getting treated with a shrugged shoulder. Just collectively the coverage, the totality of the coverage.
Chuck Todd, Moderator beim liberalen amerikanischen Nachrichtensender MSNBC, war nicht der Einzige, der sich in der US-amerikanischen Medienszene wunderte über die zurückhaltende Berichterstattung zum Fall E. Jean Carroll. Der amtierende Präsident könnte ein Vergewaltiger sein. Und viele Redakteure zucken mit den Schultern. Am Freitag letzter Woche hatte das New York Magazine einen Auszug aus dem Buch der bekannten amerikanischen Journalistin E. Jean Carroll vorab veröffentlicht. Ein Buch, das sich nicht vorrangig dem Thema Trump widmet, sondern in dem Carroll, die unter anderem jahrelang eine Ratgeberkolumne in der Frauenzeitschrift Elle schrieb, über ihre Begegnungen mit Männern berichtet. Allein der Ausschnitt, den das New York Magazine gedruckt hat, zeichnet das Frauenleben eines All-American Girls. Gut aussehend, sportlich, beliebt, das einerseits Karriere in der Medienszene macht, aber seit dem 12. Lebensjahr immer wieder sexuellen Übergriffen ausgesetzt ist. Übergriffe, die mit dem Wissen und dem kulturellen Bewusstsein des Jahres 2019 fassungslos machen. Nicht nur angesichts der Dreistigkeit, mit denen sie begangen wurden, sondern auch, weil Frauen einst diese Übergriffe als quasi naturgegeben einfach hinnahmen. E. Jean Carroll ist heute 75 Jahre alt. Die vermeintliche, in ihrem Buch beschriebene sexuelle Attacke von Donald Trump vor 23 Jahren will sie heute nicht als Vergewaltigung bezeichnen.
I have difficulty with the word. It was a very, very brief episode of my life. Very brief.
I understand that you don't want this to define you, of course, who would, but I'm saying legally it was rape.
Sie wollen nicht, dass sie durch diesen Vorfall definiert werden, das verstehe sie, sagt die Moderatorin von CNN, die drei Tage nach der Veröffentlichung durch das New York Magazine mit Carroll spricht, aber rechtlich betrachtet sei das eine Vergewaltigung gewesen. Der Beschuldigte reagiert darauf wie immer. Er wisse nicht, wer diese Frau sei und die Anschuldigung sei erfunden.
I have no idea who this woman is. This is a woman who's also accused other men of things, as you know. It is a totally false accusation.
E. Jean Carroll ist die 22. Frau, die Donald Trump beschuldigt, sexuell übergriffig geworden zu sein. Doch erst die zweite, in deren Fall man auf Basis der Anschuldigungen auch von Vergewaltigung sprechen kann. Umso verwunderlicher, dass die Geschichte mehrere Tage brauchte, um überhaupt im sogenannten News Cycle, also dem Nachrichtenstrom, anzukommen. Nur die Washington Post nahm die Geschichte sofort auf die erste Seite. Keine der wichtigen Sonntagsnachrichtensendungen im Fernsehen berichtete, obwohl E. Jean Carroll eine bekannte Frau ist und Trumps Verhalten gegenüber Frauen schon seit einem geheimen Gesprächsmitschnitt bekannt ist.
You can do anything.
Whatever you want.
Grab him by the pussy.
Sind wir angesichts von Trumps Abscheulichkeit schon so abgestumpft? Fragte die Washington Post denn auch vorgestern in einem Kommentar. Und New York Times-Chefredakteur Dean Beckwith gab nach Beschwerden von Lesern öffentlich zu, man habe die Geschichte nicht hoch genug gewichtet. Er begründete es auch damit, dass die Nachricht ja auch schon in der Welt gewesen sei. Doch damit wollte ihn das renommierte Medienmagazin Columbia Journalism Review nicht davonkommen lassen. Die New York Times habe den Scoop eines anderen Mediums einfach nicht unterstützen wollen. Doch die Öffentlichkeit verliere, wenn das Ego von Redakteuren wichtiger sei als das Interesse der Leser. Der White House-Korrespondent der Associated Press, Jonathan LeMayer, sagte, es sei für Journalisten und die Öffentlichkeit einfach schwer, beim Chaos im Weißen Haus, den vielen Skandalen, noch den Überblick zu behalten und sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren.
It's hard to focus. And in this president,
dieser Präsident macht ständig Schlagzeilen in einer solchen Geschwindigkeit und wenig bleibt an ihm hängen.
Trotzdem fand auch er es überraschend, dass die Vergewaltigungsvorwürfe nicht die Schlagzeilen beherrschen, so wie das bei MeToo und dem Weinstein-Skandal beispielsweise der Fall gewesen war. Einmal mehr scheint Donald Trump den Vorwurf der sexuellen Belästigung einfach aussitzen zu können. John Alsop schreibt in der Columbia Journalism Review, dafür tragen wir, sprich wir Journalisten, alle eine gewisse Verantwortung.
Ein Vergewaltigungsvorwurf gegen Donald Trump, der zunächst wenig mediale Resonanz ausgelöst hat. Darüber habe ich nach dem Beitrag von Brigitte Baetz mit dem Politikwissenschaftler und Philosophen Michael Wertz gesprochen. Das Gespräch haben wir vor anderthalb Stunden aufgezeichnet, weil er gerade einen Termin hat. Wertz arbeitet in Washington bei der Denkfabrik Center for American Progress. Und ich habe ihn gefragt, warum es die Nachricht seiner Meinung nach zuerst nicht prominent in die Medien geschafft hat.
Ich glaube, das hängt mit verschiedenen Gründen zusammen. Zum einen mit einer Desensibilisierung, was das ganze Thema der sexuellen Übergriffe gegenüber Frauen angeht, weil das die Medien in den Vereinigten Staaten in dem vergangenen Jahr ungeheuer beherrscht hat. Und es ist in gewisser Weise innerhalb der Gesellschaft auch zu spüren, dass viele so darüber erschrocken sind, welche Ausmaße das hat, die man sich entweder nicht eingestand oder von denen man sich nicht vorstellen konnte, dass es sie gegeben hat, dass es eine Abwehrhaltung gibt darüber, jetzt noch sozusagen jeden Tag sich auseinanderzusetzen. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass dies Themen sind, die intime Fragen berühren und die auch den einzelnen Männern wie Frauen sehr nahe gehen. Und die Tatsache, dass jetzt der Präsident, an dem ja alle Vorwürfe abgleiten, zumindest was seine Unterstützerinnen und Unterstützer angeht, nun mit dem zweiten Vergewaltigungsvorwurf konfrontiert ist, hat mit Sicherheit dazu beigetragen. Ein zweiter Punkt ist der, dass im Weißen Haus natürlich so viel drunter und drüber geht, dass es so viele Themen gibt, dass es für diejenigen, die das in den Medien aufarbeiten, im Prinzip eine komplette Überforderung ist, weil man ja nicht jeden Tag mit Schlagzeilen aufwarten kann, dass es hier sich sozusagen ein Skandal an den anderen reiht, auch wenn das der Fall ist. Also wie gesagt, auch hier im Prinzip eine Überforderung des Systems in der Öffentlichkeit noch Dinge auf angemessene Art und Weise zu behandeln.
Lassen Sie uns nochmal zuerst über den ersten Punkt sprechen, den Sie erwähnt haben. Die Washington Post hat es ja auch gefragt, ob wir angesichts von Trumps Abscheulichkeit schon so abgestumpft seien. Ich verstehe Sie jetzt so, dass Sie diese Abstumpfung nicht nur bei Journalisten wahrnehmen, sondern im Land insgesamt.
Ja, natürlich, weil das hängt natürlich damit zusammen. Wir sind jetzt im zweieinhalbsten Jahr der Amtszeit, mit denen wir hier in den Vereinigten Staaten täglich mit grundsätzlichen Fragen des Zusammenlebens innerhalb der amerikanischen Gesellschaft, der politischen und verfassungsrechtlichen Tradition, der Missachtung von demokratischen Minimalstandards und auch des Geschlechterverhältnisses konfrontiert sind. Und das ist natürlich keine Entschuldigung, sich damit nicht auseinanderzusetzen, aber auf jeden Fall eine ganz schwierige Angelegenheit.
Lassen Sie uns doch darüber noch einen Moment reden. Wir haben im Beitrag eben auch den AP-Korrespondenten Jonathan LeMayer gehört, der gesagt hat, der Präsident bestimme die Schlagzeilen und auch welchen Dreh sie nehmen und das in hoher Geschwindigkeit. Eigentlich sollten Journalisten ja eigentlich die Schlagzeilen bestimmen. Warum tun sie es nicht?
Das ist natürlich schwierig, weil hier im Moment eine Situation herrscht, in der alle Regeln des politischen Prozederes und auch des Umgangs miteinander außer Kraft gesetzt worden sind durch Donald Trump und seine Unterstützer. Und es ist natürlich auch der Fall, dass in seiner eigenen Partei, die sich ja sozusagen als konservative Wertepartei versucht noch darzustellen, einschließlich der protestantischen konservativen Unterstützer, die ganz wichtig politisch sind für den Präsidenten, sich über diese Dinge auch überhaupt niemand, auch nur die geringsten, zumindest öffentlichen Gedanken macht. Aber es ist auch der Fall, dass in den USA mit dem Amtsantritt von Donald Trump so viele Dinge so grundsätzlich in Frage gestellt worden sind, dass häufig die Kriterien und die Kategorien fehlen, damit umzugehen, weil dieser Präsident hat sich außerhalb der amerikanischen politischen Tradition situiert. Das gilt eben nicht nur für seine Amtsführung, sondern auch für die inakzeptable und entsetzliche Art und Weise, wie er über Frauen spricht. Der ist ja in den bekannten Access Hollywood Tonbandaufnahmen hat er ja sogar selbst zugegeben, dass er Frauen sexuell belästigt und das offensichtlich nicht nur einmal, sondern häufig getan hat und das auch als ganz normal empfindet. Und daraus erwächst natürlich eine Situation, in der man nicht mehr sozusagen normale politische Dynamiken beschreibt, sondern sich permanent darauf konzentrieren muss, was schiefläuft im Weißen Haus, weil die Frage natürlich diejenige ist, ist das amerikanische System dabei irreparabel zerstört oder beschädigt zu werden oder gibt es Möglichkeiten, das noch wieder sozusagen auf einen rechten Weg zu bringen? Und von daher ist der Fokus auf den Präsidenten, der ja als konservativer Rebell und Regelbrecher und Tabubrecher sich inszeniert, ist sozusagen der Logik der Sache geschuldet. Und Zeitungen, die versuchen, abseits der täglichen Skandale im Weißen Haus seriöse investigative Berichterstattung zu machen, und da muss man der New York Times und der Washington Post und anderen zugutehalten, dass sie das auch tun nach wie vor, die produzieren natürlich damit auch Texte, die nicht unbedingt im Mittelpunkt des Interesses stehen und da Zeitungen sich auch verkaufen müssen, gibt es eine gewisse Logik, dass man sich an dem Präsidenten vielleicht stärker orientiert, als das der Fall sein sollte.
Heute sorgt ein Foto für Aufsehen vom Ufer des Grenzflusses Rio Grande zwischen Mexiko und den USA. Ein Vater und seine knapp zweijährige Tochter liegen kopfüber im Wasser, ertrunken beim Versuch, in die USA zu kommen. Dann gibt es Flüchtlinge aus Lateinamerika, die in den USA in Lagern sitzen, die einige als Konzentrationslager bezeichnen. Bekommen solche innenpolitischen Themen denn auch abseits des Chaos im Weißen Haus aus Ihrer Sicht in den USA genug mediale Aufmerksamkeit?
Ja, natürlich. Das Foto, von dem Sie sprechen, wo Oscar Alberto Martinez mit seiner 23 Monate alten Tochter im Rio Grande tot liegt und ertrunken ist, das ist ein Foto, was heute hier die gesamten USA und auch hier in Washington sozusagen beim morgendlichen Gespräch jeden aus seiner Alltagsroutine herausgerissen hat. Das ist vergleichbar mit dem Bild des kurdischen Jungen, der aus Syrien geflüchtet war und am Mittelmeer ertrunken ist. Das hinterlässt tiefe Spuren. Aber noch einmal zurück auf die Frage, wie gehen die Medien damit um. Es ist natürlich auch schwierig, auf angemessene Art und Weise diese komplette Überforderung mit hochemotionalen, persönlich auch jeden Betreffenden und zugleich auch schwierig zu verarbeitenden Themen zu konfrontieren.
Trump macht seine Öffentlichkeitsarbeit ja mehr oder weniger selbst. Die ehemalige Pressesprecherin Sarah Sanders hat mehr als 3 Monate lang keine Pressekonferenz mehr gegeben. Und gestern ist dann ihre Nachfolgerin bekannt geworden, Stephanie Grisham, die bisher Pressearbeit für Trumps Frau Melania gemacht hat. Braucht der Präsident eigentlich keine Pressesprecherin mehr, weil er das alles selbst macht?
Naja, die Tatsache, dass das Weiße Haus mit Pressekonferenzen sehr zurückhaltend war, hängt natürlich damit zusammen, dass die Presse auch nach den Fehlern, die gemacht worden sind im Vorwahlkampf, als Donald Trump sozusagen als Quotenbringer über alle Maßen präsent war, auch in den Printmedien, sich darüber Rechenschaft abgelegt haben und den Präsidenten und auch seine Pressesprecherin in den Pressekonferenzen sehr, sehr kritisch und sehr hart angegangen sind. Und das führte dann dazu, dass die Pressesprecherin Sarah Huckabee Sanders nicht nur sehr häufig die Unwahrheit sagte, sondern dann zum Schluss Pressekonferenzen fast überhaupt nicht mehr abgehalten hat. Dazu kommt es, Donald Trump, der erste Präsident ist, der über soziale Medien den öffentlichen Diskurs beeinflusst und auch prägt. Aber das bedeutet auch nicht, dass diese traditionellen Formen kritischen Journalismus obsolet sind. Ganz im Gegenteil. Und ich muss sagen, dass wenn man sich ansieht, wie die amerikanischen Zeitungen und auch den kritischen Fernsehformaten sich auf diese neue Situation eingestellt haben, muss man sagen, dass es eigentlich unter den Bedingungen eines Präsidenten, der ja jetzt inzwischen einen neuen Weltrekord aufgestellt hat, was die tägliche Lügenfrequenz angeht, dass die Presse als Regel- und Kontrollinstanz gesellschaftlich zentrale Bedeutung hat, wie sich das wenige vor der Amtszeit von Donald Trump hätten nur vorstellen können.
Vergewaltigungsvorwürfe gegen Trump und die teils verzögerte Reaktion der Medienbeobachtungen waren das von Michael Wertz von der US-Denkfabrik Center for American Progress. Und von Trump zu seinem Außenminister Mike Pompeo. Der hat gestern und heute Afghanistan besucht. Überraschend, wie Medien dann gerne dazu schreiben, obwohl Besuche von Spitzenpolitikern in Krisenregionen nie angekündigt werden, aus Sicherheitsgründen. Pompeo jedenfalls hat Kabul besucht, vor dem Wochenende, an dem es die nächsten Gespräche mit den radikal-islamischen Taliban gibt, in der Hoffnung auf ein Friedensabkommen. Währenddessen greifen die Taliban fast täglich Polizisten und Soldaten an, immer noch. Heute haben sie sich zu einem tödlichen Anschlag auf 2 US-Soldaten bekannt. Und jetzt drohen die Taliban auch Medien in Afghanistan. Bernd Muschborowska berichtet.
Trotz weitgehender Pressefreiheit arbeiten Journalisten und Medienunternehmen in Afghanistan unter größter Gefahr. Nach einem Bericht der Organisation Reporter ohne Grenzen wurden im vergangenen Jahr 15 Medienmitarbeiter in Afghanistan getötet. Damit gilt das Land am Hindukusch als eines der gefährlichsten Länder für Journalisten. Die Taliban haben afghanischen Medien mit Angriffen gedroht, sollten sie weiterhin Regierungswerbung gegen die Taliban übertragen. Rundfunk und Fernsehen sollen innerhalb einer Woche die Übertragung von Sendungen einstellen, in denen die Islamisten schlecht dargestellt würden und die Bevölkerung zur Kooperation mit den Sicherheitskräften aufgerufen werde. Seit einigen Jahren laufen im afghanischen Fernsehen und im Radio Werbespots der Regierung, in denen die Bevölkerung dazu aufgefordert wird, die Taliban nicht zu unterstützen und den Sicherheitskräften verdächtige Aktivitäten zu melden. Sollte das nicht gestoppt werden, würden die Medien als Einrichtung des feindlichen Geheimdienstes betrachtet, hieß es in einer Erklärung der Taliban. Journalisten würden dann nirgendwo im Land mehr Sicherheit finden. Der afghanische Fernsehsender Tolo News steht schon längst im Visier der Taliban, insbesondere seit der Berichterstattung über den Überfall der Taliban auf die Stadt Kunduz, sagte Shafiq Gawari, der Chef des Medienkonsortiums, zu dem Tolo News gehört.
Seit 2016, Ende 2015, haben die Taliban uns als eine Zielscheibe erklärt. Und leider 4 Monate später, am 20. Januar 2016, haben die uns auch attackiert und haben wir 7 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen verloren.
Bei den seit Monaten laufenden Gesprächen zwischen der Taliban-Führung und den USA in Doha geht es neben einem Abzug der US-Truppen aus Afghanistan auch um die politische Zukunft des Landes. Viele Afghanen befürchten, dass dann einige der in den vergangenen Jahren erreichten Rechte einer Friedensvereinbarung mit den Taliban geopfert werden könnten. Auch die Pressefreiheit sei nicht sicher, meint Shafiq Gawari.
Ich persönlich gehe davon aus, dass Frieden uns was kosten wird, vielleicht Abstriche zu machen, was bestimmte Freiheiten anbetrifft. Und Meinungsfreiheit im Sinne, dass es ganz abgeschafft wird, glaube ich nicht. Aber Restriktionen wird es schon geben. Wir haben mit den Kollegen hier ein Gespräch gehabt. Und dann sind wir der Meinung gewesen, dass eventuell um die 20%, 30% müssen wir ein bisschen verkraften. Aber ich glaube, man muss erst mal Frieden im Land haben. Die Menschen sind müde nach 40 Jahren Krieg. Und wenn man dafür auch einiges abgibt, das wird aber nicht viel immer sein. Und, ich bin mir sicher, dass nach einigen Jahren man wieder mal da sein wird, wo man im Moment ist.
Am Wochenende sollen die Gespräche in Doha weitergehen. Medienberichten zufolge verlangen die Taliban einen konkreten Zeitplan für den Abzug der internationalen Truppen. Erst dann könne man über weitere Vereinbarungen sprechen, hieß es.
Wie die Taliban Medien in Afghanistan bedrohen, hat Bernd Muschborowska berichtet. Wer vom Mainstream redet, mag ihn in der Regel nicht. Was viele gut finden, ist tendenziell verdächtig. Das gilt auch für Mainstream-Medien, also die mit den meisten Lesern, Zuhörern und Zuschauern. Die ARD, das ZDF, die Süddeutsche Zeitung, Spiegel Online. In manchen Kreisen ist Mainstream deswegen ein Schimpfwort. Am Wochenende hat ein Gastkommentator in der Neuen Zürcher Zeitung auf sie geschimpft. Wolfgang Boog nennt sich Journalist, arbeitet aber nicht so. Unser Kolumnist Arno Otzesek hat sich das angesehen.
Nicht, dass Sie denken, wir hätten einen Hitzschlag erlitten. Nein, wir finden wirklich, Hauptrichtung ist ein patentes deutsches Wort. Gewiss kein Ohrenschmeichler, aber semantisch klipp und klar. Nur leider ging's mit der deutschen Hauptrichtung seit den 90ern steil bergab. In den hiesigen Zeitungen wurde das Wort unbarmherzig vom englischen Mainstream verdrängt. Und heute kommt im journalistischen Mainstream Hauptrichtung praktisch nicht mehr vor. Das zeigen die Wortverlaufskurven im digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache. So viel sei gesagt, bevor jemand vermutet, wir würden hier Relotius-mäßig herumfabulieren. Seit der Mainstream in aller Munde ist, verschleimt allerdings seine Bedeutung. Die Lage ist für wahr tricky. Die sogenannten Mainstream-Medien rufen nämlich nie »Juhu, wir sind Mainstream«, werden dafür aber umso häufiger von Medien so gerufen, die sich außerhalb des Hauptstroms wähnen. Weil letztere aber zumeist auf der konservativen, rechten und oder nationalen Seite zu finden sind, hat er sich eingebürgert, den medialen Mainstream für linksliberal zu halten. Was nichts daran ändert, dass niemand genau wissen kann, ob der Mainstream ein Faktum ist oder ein Phantasma. Es sei denn, man heißt zum Beispiel Wolfgang Boog. Falls Sie kein Abo für Cicero oder Tichys Einblick haben, zwei, sagen wir nicht linke Publikationen, werden Sie den Politologen und Publizisten, der früher Chefredakteur der Heilbronner Stimme war, vielleicht nicht kennen. Glauben Sie uns darum bitte, auf Fotos entfaltet Wolfgang Boog, akkurater Dreitagebart, Anzug, Einstecktuch, den bärigen Charme eines vitalen Onkels auf der Zielgeraden seiner besten Jahre. Aber der gute Mann kann auch böse. Letztes Jahr wurde Boog vom Deutschlandkurier als Gewinner der Woche ausgezeichnet, weil er mit Blick auf die Flüchtlingskrise im ARD-Presseclub gesagt hatte, der Fisch stinkt vom Kopf her und der sitzt im Kanzleramt. Zur Info, der Deutschlandkurier nennt sich selbst konservativ, freiheitlich, unabhängig. Die Wirtschaftswoche findet ihn hingegen schrill, provokant und stramm rechts. Eine Mischung aus Breitbart und Bild. Aber bleiben wir fair. Boog hat sich um den Titel Gewinner beim Kurier nicht beworben. Die taufrische Boogsche These in der Neuen Zürcher Zeitung, der neue journalistische Mainstream in Deutschland sei grün, geht hingegen komplett auf Boogs Kappe. Und damit auch die Menge der Verfälschungen, die andere Medien sofort mit Lust aufgespießt haben. Boog schreibt etwa, Jan Fleischhauer, der vom Spiegel zum Fokus wechselt, habe behauptet, dass die Spiegelredaktion Rot-Grün eine stabile Mehrheit sichert. Tatsächlich, hat Fleischhauer spekuliert, hätte die Spiegelredaktion über die Sitze im Bundestag zu bestimmen, gäbe es eine stabile Mehrheit für Grün-Rot. Kein ganz so kleiner Unterschied, gell? Aber weiter. Eine Zwischenzeile in Boogs Artikel wähnt die Medienapokalypse nahe. Auch die Welt wankt, heißt es dort. Gemeint ist die Tageszeitung aus dem Hause Springer. Nur dass sich Boog, um das Wanken der Welt hinein in den verdorbenen grünen Hauptstrom zu belegen, auf eine anonyme Befragung unter Mitarbeitern beruft, laut der es unter ihnen eine grün-linke Mehrheit gibt. Und diese Befragung ist mehr als schlappe 20 Jahre alt. Und dann, sehr lustig, Boogs fehlendes Gespür für Ironie. Die ZDF-Redakteurin Nicole Diekmann hatte per fingierten Dialog auf Facebook jeden zum Nazi erklärt, der nicht die Grünen wählt. Boog nahm's, echt jetzt, für vollen Ernst, weshalb wir ihm freundlich zurufen möchten, lieber Herr Boog, Sie beklagen in der NZZ, die Sorgen der Rechten würden immer als Phobien abgetan. Aber leiden Sie etwa nicht an akuter Mainstream-Phobie? Typische Symptome wären, siehe Wikipedia, übertriebene Angstreaktionen beim Fehlen einer wirklichen äußeren Bedrohung. Am besten, Sie lassen das rasch untersuchen. Im Übrigen schließen wir uns gern der Fleischhauer-Parole an, mit der Sie Ihren eigenen NZZ-Kommentar beendet haben. Lassen wir die Feinde der Meinungsfreiheit nicht durchkommen.
Arno Otzesek über einen Text der Neuen Zürcher Zeitung voller Fehler, obwohl die Redaktion von mehreren Seiten darauf hingewiesen wurde, korrigiert hat sie die Fehler bis heute nicht. Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ist teilweise aufgeklärt. Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen, der Verdächtige hat die Tat gestanden. Das ändert für andere Lokalpolitiker im Land aber kaum was, auch nicht in Niedersachsen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Birger Hamann. Ich bin stellvertretender Chefredakteur vom Stader und Buxtehuder Tageblatt. Ein Aufmacher wird sein, ein Artikel mit der Überschrift Bewährungsprobe und Drohanruf. Da geht es um die erste Sitzung des Samtgemeinderates in Abensen. Das ist eine kleine Kommune hier bei uns. Und da hat ein Politiker am Ende persönlich das Wort ergriffen und hat davon berichtet, dass er einen Drohanruf gegen seine Person bekommen hat von einem Bürger. Die Vorgeschichte ist die politische Auseinandersetzung in dieser Samtgemeinde war relativ hartnäckig, schon an der Grenze des Zumutbaren mit persönlichen Anfeindungen im Internet etc. pp., aber persönliche Drohanrufe oder persönliche Drohungen gegenüber anderen hatte es bis dahin nicht gegeben. Und das ist schon eine neue Stufe, ja, der Eskalation.
Der Büchermarkt hat gleich etwas Entspannendes für Sie. Es geht um die Kunst der Vogelbeobachtung. Geht ja im Moment schon ab 4:30 morgens. Arnulf Conradi hat dazu ein Buch geschrieben, das Ihnen der Büchermarkt ab 16.10 Uhr vorstellt. Das war Medias Res mit Stefan Fries. Uns gibt's im Netz auch unter deutschlandfunk.de/mediasres. Der Fernsehsender Welt hat gerade eine Eilmeldung eingeblendet. Da steht Juni-Rekord für Deutschland gebrochen. Ich weiß nicht genau, worum es geht. Mehr Infos standen da erstmal nicht. Aber wahrscheinlich ist es das hier.
Ja, es ist heiß und es wird noch heißer.
Ne? Denken Sie mal dran. Tschüss.